Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des B2Pet Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und ich habe heute wirklich einen sehr spannenden Gast dabei und ihr werdet sicherlich unseren Gesprächspartner das ein oder andere Mal in den vergangenen Jahren und auch Monaten in unterschiedlichsten Formaten gehört oder gesehen haben, denn es handelt sich um keinen geringeren als Dr. Kai Hudetz und er ist seit August 2009 Geschäftsführer der IFH Institut für Handelsforschung GmbH in Köln und war schon bereits zuvor Leiter des von ihm auch mit initiierten E-Commerce Centers ECC Köln. Und darüber hinaus ist er unter anderem Autor diverser Studien und Fachartikel und als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen tätig und eben ein wirklich sehr geschätzter Speaker, Moderator und Interviewpartner. Und umso mehr freut es mich, dass er heute dabei ist. Hallo Kai, grüß dich.
Stefan, vielen, vielen Dank für die wunderbare Einleitung und ja, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns wirklich wahnsinnig, weil es ist die zweite Ausgabe, die wir jetzt haben. Und dann direkt natürlich dich als hochkarätigen Gast begrüßen zu dürfen, umso größer ist die Freude auf unserer Seite. Wir, im Vorgespräch, das war eigentlich ganz lustig, warst du gerade auf dem Rückweg von einem Fernsehinterview wieder zurück zum IFH. Und eigentlich war das Vorgespräch dann schon so, dass ich nachher auch gesagt habe, das hätten wir jetzt glatt mitschneiden können. Weil es gab so viele Punkte schon, die wir angesprochen haben. Und wir haben im Vorfeld schon mal ein paar der Themen ein bisschen sortiert und abgestimmt, aber ich denke, die Ereignisse überschlagen sich so schnell, dass man kaum hinterherkommt. Wenn man diese ganzen Polykrisen, wie es viele Experten ja auch bezeichnen, so nimmt, wie nimmst du diese aktuelle Lage jetzt nicht nur global, sondern eben auch in Bezug auf die Verhältnisse hierzulande wahr? Welche großen Herausforderungen gibt es da derzeit für den Handel?
Ja, ich glaube, die große Klammer, die man darüber legen kann und muss, ist ja tatsächlich Unsicherheit. Das ist das, was all diese Krisen hier dann auch auslösen. Und du hast es ja angesprochen seit unserem Gespräch. Ich glaube, das liegt so etwa 2 Wochen zurück. Seit unserem Vorgespräch ist ja wieder eine ganze Menge passiert. Denken wir nur daran, dass eine Bundesregierung zum ersten Mal nicht im ersten Anlauf hier an den Start gehen kann, dass der Bundeskanzler in den zweiten Wahlgang hier rein muss. Denken wir jetzt an den Indien-Pakistan-Kaschmir-Konflikt, wo man jetzt auch hier überlegen muss, bleibt das jetzt so, dass es nur ein bisschen köchelt oder explodiert. Gar richtig, sind immerhin 2 Atommächte, die jetzt in den Clinch hier dann auch reingehen. Und wir sehen ja an ganz, ganz vielen Stellen, dass eigentlich keine Krise so richtig weggeht, sondern dass sie bleiben, dass sie weiterhin Auswirkungen haben. Wir haben es gestern auch diskutiert in einer Runde, da ging es um das Thema so Bürobedarf, Papierbüro, Schreibwaren. Da sehen wir ja auch, dass jetzt noch Effekte aus der Corona-Krise da sind. Man hat sich dann ein Stück weit bei gewissen Sachen einfach im Homeoffice, im Homeschooling eingedeckt. Und das reicht jetzt dann auch erstmal eine Weile. Und deswegen sind diese Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die sind halt nicht weg. Es kommt immer noch was Neues dazu. All das zusammen. Wir freuen uns ja über jeden, also ich kann es für mich sagen, über jeden Morgen, wo wir aufwachen, uns kommt keine neue Schreckensnachricht aus den USA, dass Herrn Trump wieder irgendwas eingefallen ist, was natürlich unmittelbar dann auch den Handel beeinträchtigt, weil am Ende des Tages führt Verunsicherung, diese Klammer, ja dazu, dass wir eine extreme Kaufzurückhaltung sehen, dass die Sparquote hoch bleibt und dass dann letztlich auch Konsum verschoben wird, dass man sagt, gut, lieber investiere ich nochmal in eine Reise, wer weiß, wie lange das noch machbar ist, statt dann eben vielleicht ins Eigenheim dann auch zu investieren, also oder ins eigene Tier. Und insofern, glaube ich, eine ganze Reihe von Faktoren, die aber alle auf dem einen Thema Verunsicherung dann auch landen. Und das ist Gift für jeden, der im Handel tätig ist.
Das können sicherlich auch alle, die jetzt zuhören und aus dem Handel kommen, bestätigen. Die Hersteller natürlich genauso, die ihre Produkte absetzen wollen. Gerade im Zubehörbereich gibt es ja eben auch nach diesen Corona-Effekten, die die Branche dankend angenommen hat, eben wirklich eine Kaufzurückhaltung. Und wenn wir die aktuellen Zahlen sehen, also sowohl das HDE-Konsumbarometer für den Mai spricht da eben von einer stagnierenden Situation. Und laut Statistischem Bundesamt, da habe ich jetzt nur die Zahlen fürs erste Quartal für Garten- und Zoofachhandel zusammengenommen, haben wir da real einen einstelligen Umsatzrückgang von 7,8%. Das heißt, das jetzt zusammengenommen, auch mit den Zahlen, die die Branchenverbände kürzlich präsentiert haben, auch einem Rückgang in bei bestimmten Tierarten in den Tierbeständen. Glaubst du, dass sich da jetzt wirklich auch noch mal so dieser Effekt deutlich macht, dass tatsächlich das Reisen, das Freizeitverhalten sich da noch mal deutlich wandelt und Leute sagen, also das ist so mit, die sind die kleinen Freuden des Lebens, die teilweise auch nicht gerade günstig sind, die nehme ich gerne mit und dann wird vielleicht an anderer Stelle auch in der Heimtierhaltung gespart.
Ja, du hast es ja gesagt, die kleinen Freuden des Lebens, das ist ja zumindest der Restaurantbesuch, ist ja so eine kleine Freude. Aber auch da sieht man natürlich, dass die Preisentwicklung hier dann auch enorm ist. Auch Reisen ist natürlich deutlich teurer geworden. Das möchte ich mir dann aber trotzdem gönnen in der aktuellen Situation. Und das geht einfach dann auch zu Lasten von anderem Konsum. Es trifft ja. Diese Krisen treffen ja auf den Markt in Deutschland. Da ist jetzt der Heimtiermarkt ja durchaus ein besonderer, weil ganz generell reden wir ja eigentlich schon seit langen Jahren über gesättigte Märkte. Wir haben eigentlich fast alles. Wir haben genug Schuhe, wir haben genug Autos, wir haben genug Fernseher. Also du musst ja immer, sag ich mal, mit einer Innovation kommen oder dem Kunden einen echt guten Kaufimpuls liefern, normalerweise im Handel. Und natürlich ist dann so ein enormer Nachfrageschock, wie wir es jetzt sehen, wo die Leute sagen, gut, ich muss oder ich will sparen. Also beides sehen wir ja. Wir sehen tatsächlich, dass eine ganze Reihe von Leuten, das hängt halt mit den stark gestiegenen Energiekosten und dann eben Lebensmittelpreisen dann auch zusammen. Das sind ja Personen, die müssen tatsächlich sparen, damit sie am Ende des Monats hier dann auch so weit über die Runden kommen. Und es gibt eben genug, die sagen, eigentlich könnte ich auch mehr ausgeben, aber ich spare trotzdem lieber. Wer weiß, was passiert. Das ist ja dieser Unsicherheitsfaktor. Und das ist das, was natürlich, was die Branchen insgesamt hier beeinflusst. Dann sehen wir Corona und da sind wir ja im Heimtierbereich ja auch davon betroffen. Wir haben ja gesehen, einen Höchststand dann eben an Tieren, die sich zugelegt wurden in der Zeit, wo man dann rund um die Uhr eigentlich fast zu Hause war. Da erinnern sich ja manche vielleicht mit Freude, aber manche auch mit Schrecken eigentlich dran, wenn man es nochmal so richtig durchdenkt. Aber es hat ja dazu geführt, dass wir einen Rekordbestand gerade ja auch bei Hunden hatten. Und jetzt merken die Leute halt, das ist dann nicht für jeden so gut vereinbar mit einem Beruf, der dann auch wieder Präsenz hier dann auch erfordert. Die Gürtel werden generell enger geschnallt und insofern kommen auch hier in der Heimtierbranche natürlich die verschiedensten Effekte zusammen. Und leider müssen wir feststellen, das deckt sich ja mit dem, was du gesagt hast, von anderen Institutionen. Auch wir stellen eben keinen grundsätzlichen Durchbruch jetzt vor bei der Konsumlaune. Also wir sehen ähnlich wie bei den GfK beispielsweise, hast du angesprochen, Penn, dass ja durchaus, es gibt schon so leichte zögerliche Ausschläge nach oben. Das ist vielleicht jetzt, aber das ist inzwischen so schnell und so volatil. Und wenn wir nur dran denken, Bundesregierung, ich glaube, viele waren dann eben auch einfach froh, als man gemerkt hat, gut, es wird einen Koalitionsvertrag geben und endlich löst sich 6 Monate Lähmung dann auch auf. Da waren wir vielleicht auch wieder ein bisschen optimistischer gestimmt und dann dieser Fehlstart und schon kriegt man wieder einen auf die 12. Man hat ja immer das Gefühl, so es geht immer so einen halben Schritt nach vorne und dann geht es aber fast schon wieder einen ganzen Schritt zurück. Und das ist insgesamt eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, die ja dagegen ankämpft, dass wir auf der einen Seite, es kommt halt immer neue Krisen dazu, auf der anderen Seite werden wir als Konsumenten natürlich auch krisenerfahrener. Also wir stumpfen ja, wenn man es jetzt mal negativ formuliert, wir stumpfen ja auch so ein bisschen ab. Ansonsten könnte man das ja kaum noch aushalten.
Ja,
Wir lernen mit den Krisen auch umzugehen. Wir merken, ach, so schlimm kommt es ja dann doch nicht am Ende des Tages. Und dieser Effekt wird ja sukzessive dazu führen, dass sich die Konsumlaune auch wieder verbessert. Wenn, wie gesagt, nicht von der Krisenseite dann nochmal was Neues kommt und wieder was sich verschärft und Da gibt es, aber ich möchte gar nicht so viel über die Krisen nur sprechen, vielleicht lieber auch über die Chancen. Aber es gibt natürlich auch dunkle Wolken am Horizont. Denken wir an das Thema Automobil, wo wir ja viele Fragezeichen sehen. Wie kommt so eine Automobilindustrie, die für Deutschland eben extrem wichtig ist, wie kommt die durch die nächsten Jahre, Jahrzehnte dann auch durch? Und ja, insofern kann ich die Konsumenten gut verstehen, dass sie so reagieren, wie sie reagieren, nämlich dass sie erstmal mehr sparen. Aber natürlich ist genau das der falsche Impuls. Eigentlich müsste jetzt natürlich man erst recht was ausgeben, erst recht sicher, und dann würde der Kreislauf natürlich wieder gut in Gang kommen.
Gehen wir mal davon aus, optimistischerweise, dass vielleicht nach dem Fehlstart der Kanzlerwahl und der Bundesregierung jetzt auch mal wieder bessere Zeiten kommen. Die Zeichen oder Vorzeichen für die Tierhaltung in der Hinsicht werden wahrscheinlich einige Branchenexperten auch als eher positiv bewerten. Ich bin mal gespannt. Ich bin nächste Woche auf einer parlamentarischen Veranstaltung des ZZF, des Branchenverbandes. Und da bin ich schon mal gespannt, wie so die Gesamtstimmung ist, auch wenn natürlich sich da sicherlich die politischen Strukturen erstmal wieder neu finden müssen und ja einige Posten auch neu besetzt wurden oder teils auch gar nicht mehr besetzt werden. Also sehr spannend auf jeden Fall, was sich auch dort tut. Wenn wir jetzt mal es ins Positive drehen, du hast eben schon mal gesagt, du willst eigentlich auch nicht nur über Krisen sprechen. Tierhaltung ist natürlich auch an sich per se ein Thema, das sehr emotional besetzt ist und das auch viele von uns als sehr positiv wahrnehmen mit den Effekten, die Tierhaltung auch für gerade jüngere Menschen hat, was Verantwortungsbewusstsein betrifft, aber auch was ältere Menschen betrifft. Also letztendlich gibt es da schon viele positive Facetten. Wenn wir es jetzt mal ins Positive drehen wollen, die Gesamtentwicklung, ist das ein Alleinstellungsmerkmal, dass vielleicht die Heimtierbranche nochmal positiv von anderen Konsumgüterbereichen und Branchen abhebt, bei denen man sagen kann, das sind Produkte, die vielleicht auch ein Stück weit aufschiebbar, verzichtbar sind für den Moment. Also ist da die Heimtierbranche vielleicht noch ein Ticken krisensicherer, auch wenn wir jetzt überall auch Vokabeln verwenden wie Konsolidierung und Seitwärtsbewegung und Ähnliches, wenn wir auf die Umsätze gucken. Aber ist das schon eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, dass es sich auch lohnt, betrachtet zu werden und auf der anderen Seite auch genutzt zu werden?
Also Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht jetzt zu positiv dann auch formuliert, aber sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor, der diese Branche auch unterscheidet zu anderen Branchen. Ich vergleiche die immer ganz gerne mit dem Bereich Baby und Kind. Das machen ja manchmal Hundebesitzer oder ja. Kenne ich das auch zumindest aus dem Bekanntenkreis auch, dass man schon das Gefühl hat, der Hund ist auch so Familienmitglied. Insofern können die vielleicht diese Branchen ganz gut hier dann auch verglichen werden. Also beiden ist dieses Emotionale inne. Das ist eine Riesenchance für den Handel. Bei beiden geht es auch um das Thema Vertrauen. Auch das ist, glaube ich, eine Riesenchance, gerade für den stationären Handel, Vertrauen auch zu schaffen. Also ich glaube, ähnlich wie bei einem Kind möchte man ja beim Tier auch, dass es was Vernünftiges ist, was jetzt nicht gerade irgendwie irgendwo wild zusammengeschreddert wurde. Und man möchte, dass es dem Tier richtig gut geht, genauso wie man möchte, dass es ja den Kindern richtig gut geht. Und das ist eine große Chance. Dieses Emotionale ist wirklich ein Asset. Und jetzt kommt natürlich in dieser Branche noch stark dazu, und das ist ein weiterer großer Vorteil, das Tier einmal angeschafft, also gerade jetzt Hund und Katze, jetzt mal die müssen halt essen. Da kann ich dann nicht sagen, gut, da spare ich dann ein bisschen, da kann ich dann günstigeres Essen kaufen. Das ist ja auch das, was wir aktuell im LEH erleben, dass die Konsumenten dann verstärkt im Preiseinstiegssegment hier denken, dass sie sich dort orientieren. Aber am Ende des Tages hilft es uns beiden ja auch nichts. Wir müssen uns irgendwie dann ernähren, um durch diesen Tag, durch die Woche dann auch durchzukommen. Und das ist natürlich auch in so einer Branche ja durchaus wichtig, dass man sagt, es gibt natürlich den Kratzbaum, da kann ich vielleicht ähnlich wie beim Sofa sagen, gut, der Kratzbaum hält noch ein bisschen, den kaufe ich vielleicht doch erst nächstes Jahr. Auch diese Effekte gibt es, aber eben das Katzenstreu, das Futter, das brauche ich dann halt sehr, sehr regelmäßig. Und damit wird natürlich, habe ich schon mal einen gewissen Umsatz, der jetzt vergleichsweise resistent ist von den Schwankungen, wenn ich es halt mit anderen Branchen vergleiche. Also das 17. Paar Schuhe, das brauche ich halt nicht. Und das verschiebe ich in schwierigen Zeiten auf jeden Fall. Das sieht halt beim Hundefutter anders aus.
Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Phänomen der Preisvergleiche, was sich natürlich auch bei einem großen Sack Hundefutter, der dann mitunter eben auch schon mal seine 60, 70, 80 Euro kosten kann, dann schon mal lohnenswert sein kann. Das heißt, dieser Gegensatz, der da aufgemacht wurde vor einigen Jahren, auch in der Heimtierbranche teilweise sehr angstbesetzt war zwischen stationärem Fachhandel, klassischer, traditioneller Art und eben dem Onlinehandel. Sicherlich hat dieser Gegensatz dann auch ein Stück weit diesen Widerspruch oder den Gegensatz aufgelöst, der oftmals früher noch aufgemacht wurde zum Lebensmitteleinzelhandel oder zu den Baumärkten. Das hat sich ja im Laufe der letzten Jahre deutlich relativiert. Aber wie ist da so deine Einschätzung, auch eure Einschätzung? Ich sehe oft eben auch die Studien und die Ergebnisse und die Empfehlungen. Ist Multichannel eigentlich inzwischen, ich meine, das ist ja für viele kein Thema mehr, weil es selbstverständlich geworden ist. Aber wenn jetzt jemand dabei ist, der immer noch zögerlich ist, also ohne das geht es nicht mehr, oder? Die
Also
Kanalexzellenz, die ist nicht mehr da.
es ist absolut alternativlos. Also wir haben 2002, waren wir ja die Ersten, die in Deutschland eine Multichannel-Studie hier veröffentlicht haben. Und seitdem beobachten wir dieses Phänomen vom Grundsatz her immer noch gleich, aber natürlich immer mit einer stärkeren Intensität. Also du musst einfach heutzutage auf allen Kanälen unterwegs sein, auf denen der Kunde auch unterwegs ist. Das ist Punkt. Wenn du den Kunden fragst, und Jeff Bezos hat ja mal schön gesagt, in einer Welt, in der sich alles ändert, macht es viel Sinn, sich über die Sachen Gedanken zu machen, die sich eben nicht ändern. Und eine Sache, die er selber hier auch sagt, der Kunde möchte die Wahl. Der möchte die Wahl haben. Und ich möchte eben die Wahl haben als Kunde, ob ich online einkaufe oder ob ich ins stationäre Geschäft fahre, auf dem Rückweg von einem Büro hin nach Hause. Da möchte ich die Wahl haben. Ein Pure-Play-System, und da haben ja früher dann die E-Commerce-Propheten ja mir gesagt, das ist alles online und das andere wird verschwinden. Das mit dem stationären Geschäft ist nur so eine Übergangserscheinung. Das hat ja aus einer Kundensicht gar keine Berechtigung, weil er dann eben gar nicht die Wahl hat. Er möchte die Wahl haben zwischen online und stationär. Und er möchte die Wahl haben, ob er es an der Paketstation abholt, ob er es nach Hause geliefert gekriegt, ob er es dann eben in einem Laden abholt oder ob er es dann eben bei dem Hermes oder bei anderen Dienstleistern dann hier abholt. Das möchte der Kunde grundsätzlich haben. Warum kauft er trotzdem dann eben bei reinen Onlinern? Dann ist es an der Stelle hier häufig eben den Preis, weil darüber resultiert ja die Daseinsberechtigung von einem Pure-Play-System. Natürlich ist es viel effizienter, nur einen Kanal zu bedienen, habe ich weniger Kosten, als wenn ich sage, ich hab einen Online-Kanal und ich habe auch noch stationäre Geschäfte. Das weiß jeder stationäre Händler, dass es komplizierter ist, dann eben komplexer, auch mit höheren Kosten verbunden, wenn ich eben zusätzlich zum stationären Geschäft noch ein Online-Geschäft auch aufbaue. Es bringt zusätzlich auch die Komplexität steigt. Deswegen ist die Chance eben für reine Online-Player, ist dann rein der Preis, weil da können sie dann natürlich entsprechend agieren. Jetzt hat der Kunde aber gelernt, und er lernt es ja jetzt auch tagtäglich neu durch die asiatischen Plattformen, die ja gerade im Bereich Fashion hier eine große Rolle spielen. Preis ist das eine, Preis-Leistung ist das andere. Warum ist Amazon so erfolgreich? Nicht, weil Amazon den besten Preis anbietet, das haben wir ja verstanden, dass dem nicht so ist, sondern weil Amazon eben aus unserer Sicht oder aus Sicht von den meisten Konsumenten eben der Preis-Leistungsführer ist. Zumindest wenn es online angeht. Sie bieten halt einen guten Service, die Sachen kommen pünktlich, hohe Transparenz, Geld kommt schnell wieder zurück und so weiter. All diese Faktoren stimmen. Aber für den stationären Handel heißt das, ich muss online einfach präsent sein. Einfach weil die Journeys der Kunden inzwischen so geworden sind. Die informieren sich halt online über diese Produkte. Die schauen sich TikTok-Videos an. Gerade was Tiere angeht, das schwarzes Jahr. Hochemotional. Das sind ja Video-Bewegbilder über Instagram, über YouTube, über TikTok. Das ist ja der ideale Startpunkt. Und wenn ich diese Kanäle nicht besetze und wenn ich dem Kunden, wenn der dann am Sonntag mit seinem Hund auf dem Sofa sitzt und er möchte mit dem iPad irgendwas bestellen, wenn ich ihm da keine Möglichkeit will, dann bestellt das eben woanders. Das ist die einfache Konsequenz. Das heißt aber eben nicht, dass der stationäre Handel keine Funktion mehr erfüllt, weil der in vielen Fällen für den enorm wichtig ist, um die Marke sichtbar zu machen, um gewisse Services darzustellen, um Produkte anfühlbar, erlebbar hier dann auch zu machen, um Erlebnis zu bieten, um Community zu bieten und, um den Faktor Mensch reinzubringen. Auch der Faktor Mensch wird in einer Welt, die ja immer anonymer und globaler wird, ja wichtiger. als Differenzierungsmerkmal. Das wissen wir alle, wenn wir in eine Buchhandlung einkaufen, stationär. Da haben ja auch viele E-Commerce-Leute gesagt, Amazon macht die ganzen Buchhändler platt. Was passiert ist, ist, dass Amazon eigentlich seit ein paar Jahren gar keine, also der Online-Handel insgesamt mit Büchern steigt nicht mehr. Die Buchhändler sind in vielen Fällen noch da. Der kleine Buchladen an der Ecke, von dem alle gesagt haben, der wird verschwinden, der ist immer noch da. Und warum ist er da noch da? Wegen dem Faktor Mensch. Weil wir dort gerne hingehen, wir reden gerne mit dem, der berät uns gut, der hat vernünftige Buchempfehlungen, der macht vielleicht eine Lesung und so weiter. Ich glaube, diese Mechanismen können wir ganz gut auf traditionellen Handel auf der Fläche dann auch übertragen. Das sind Themen, die die Leute auch morgen noch in die Ladengeschäfte reinbringen. Da muss ich es dann aber eben auch gut spielen.
Genau, und ich denke, da ist nicht nur der Erlebnisfaktor relevant. Also klar, also ein Kulturkaufhaus Dussmann ist sicherlich eine andere Liga als eben der kleine Buchladen um die Ecke. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Aber auch der kleine Buchladen um die Ecke, den ich am Samstag noch besucht habe und habe auch tatsächlich was gekauft nach sehr guter Beratung, da hat man natürlich dann auch das Gefühl, da werde ich noch mit, ja, den Interessen, die ich habe, angehört und finde vielleicht sogar was, was ich dann nicht zufällig in irgendeinem Feuilleton vorher gesehen habe. Eine Frage eigentlich nochmal so ein bisschen zu den Alleinstellungsmerkmalen oder Möglichkeiten für den stationären Handel. Wir hatten 2019, durfte ich eine Studie mit begleiten, die gemeinsam mit dem IFH durchgeführt wurde, Quo Vadis Zoofachhandel. Und ein Fazit dieser Studie war eigentlich, der stationäre Fachhandel hat seine Daseinsberechtigung, aber er muss sich auf jeden Fall zum Tierkompetenzzentrum weiterentwickeln. Das ist ja eine Vorstellung, die hat Fressnapf dann mit seinem Ökosystem sicherlich par excellence aufgenommen. Auch andere Anbieter haben ihre Kooperationen, aber nun muss man nicht vielleicht direkt ganz groß denken. Sind aus deiner Sicht gerade solche Kooperationen, lokale Netzwerke, die man entwickelt, unabdingbar inzwischen, um einen Mehrwert zu bieten?
Mehrwert. Mehrwert ist ein super Stichwort, Stefan, weil ich glaube, genau darauf kommt es an. Mehrwert über das Produkt hinaus. Ich sage immer, und das tut den Herstellern häufig weh auf Veranstaltungen, ich sage immer, Produkt ist langweilig. Produkt ist austauschbar in vielen Fällen. Die Produkte sind ja immer ähnlicher geworden. Das liegt einfach an unserer globalisierten Welt. Die Preisunterschiede werden ein Stück weit kleiner. Viele Händler haben sehr ähnliche Sortimente hier. Das Produkt wird nicht differenzieren. Was differenziert, ist der Mehrwert, den ich darüber hinaus biete. Und natürlich, ich finde das schon sehr bemerkenswert, wie konsequent dann auch hier Fressnapf so dieses Thema vom Versorger zum Umsorger dann auch mit Inhalt führt. Da geht es ja genau um das. Der Versorger ist der eben das Hundefutter zur Verfügung stellt, damit der Hund überlebt. Der Umsorger ist dann der auch dafür sorgt, dass eben der Hund auch Gassi geht, wenn die Besitzer keine Möglichkeit haben, mit ihm Gassi zu gehen, die ihn aufnehmen, wenn die Besitzer dann eben in Urlaub fahren, wo der Hund nicht mit kann, der dafür sorgt, dass der Hund, wenn er krank ist, dann eben auch entsprechend ärztliche Versorgung kriegt und, und. Das ist dann ein Umsorger. Und deswegen kommt es darauf an, wirklich sehr konsequent vom Kunden her zu denken, was sind denn die Services, die jetzt ein Hundebesitzer, ein Katzenbesitzer, Hamsterbesitzer und so weiter, was die dann entsprechend benötigen könnten, um zu sagen, wie kann ich das anbieten? Und das ist ja wiederum die Chance eben einfach für den stationären Handel, so wie wir es 2019 dann auch gesagt haben, in aller Regel werden es ja Services sein, die kann ein Zooplus nicht anbieten, die kann Amazon nicht anbieten, die kannst du nur anbieten, wenn du letztlich auch stationäre Anlaufstellen hast. Natürlich, du kannst auch Kooperationen abschließen, vielleicht jetzt mit Tierärzten. Das kannst du auch als Online-Pure-Player machen. Wie erfolgreich das sein wird, wenn du keinen Footprint irgendwo hast in der Region, da mache ich mal ein großes Fragezeichen hin. Da können wir auch wieder einen Blick. Das ist ja, ich bin ja kein Spezialist leider für eure Branche, sondern ich blicke ja hier auf ganz viele Categories rüber. Und da sehe ich ein ähnliches Thema jetzt bei den Baumärkten. Da sagen wir ja auch schon seit vielen Jahren hinweg, der Kunde möchte ja eigentlich keine Bohrmaschine, der möchte ein Loch in der Wand hier dann auch haben. Und manchmal möchte das noch nicht mal selber in die Wand reinmachen, sondern der möchte ein Handwerker. Also diese Verknüpfung auch hier vom Produkt hin zu einem Service zu kommen, ist ja sehr, sehr naheliegend. Trotzdem, und da hat der Amazon ja schon einiges an Bemühungen reingesteckt, sehen wir, dass es so einem Unternehmen, was ja an vielen Stellen sehr exzellent funktioniert, nicht gelingt, sag ich mal, diese logische Verknüpfung Produkt und Service regional auszuspielen. Also kann ich mir bei Amazon einen Service, einen Handwerkerservice buchen, der dann die Sachen, die ich da einkaufe, dann auch direkt bei mir verbaut? Kann ich nicht. Und das ist eben gerade auch eine Chance eben für regionale Anbieter, dass sie sagen, gut, ich arbeite aber hier mit dem Handwerker XY zusammen. Kannst du, wenn du bei mir die Bretter kaufst und die Schrauben, kannst du dann direkt hier dann auch den Handwerker dann noch mitbuchen, kann ich dir mitvermitteln oder dann eben aufs Tier umgehen, du kaufst bei mir das Tierfutter, du weißt nicht, wo dein Hund, mit wem er Gassi gehen soll, ich habe jemanden für dich. Also das ist ja auch wieder, glaube ich, eine echt große Chance für stationären Handel.
Oder dann eben wirklich übertragen auf Bereiche wie Teich. Also ich denke, Teichanlage bietet sich natürlich perfekt an, in Verbindung vielleicht auch mit einem Garten- und Landschaftsbauer. Oder das Thema, das toll eingerichtete Aquarium für die Arztpraxis oder für den Juristen, um das er sich aber schlechterdings zeitlich nicht kümmern kann. Das ist natürlich mit einem Servicevertrag oder ähnlichem versehen etwas. Da haben natürlich auch verschiedene Anbieter schon Modelle entwickelt, aber da lohnt es sich sicherlich, am Ball zu bleiben. Eine Krux sehe ich natürlich noch nach wie vor und eine Schwierigkeit, das sind die eigentlich jetzt seit einiger Zeit spürbar zurückgegangenen Frequenzen im stationären Fachhandel. Es ist sicherlich noch nicht so problematisch, wie ich es mal früher in einer eurer Studien gesehen habe, die damals auch schon für viel Angstschweiß bei unterschiedlichen Marktteilnehmern gesorgt hat. Da ging es nämlich um die Prognose, wie sich der Einzelhandel in deutschen Innenstädten entwickeln wird innerhalb der nächsten Jahre. Und da gab es verschiedene Szenarien und das Worst-Case-Szenario sah dann eben ein deutliches Händlersterben vor. Aber wenn wir jetzt mal nicht vom ganz Schlimmen ausgehen, dann sehen wir trotzdem, dass natürlich ein gewisser Rückgang der Frequenz zu bemerken ist. Wie ist dem entgegenzuwirken? Glaubst du, dass dann vielleicht so ein Ansatz, wie wir es eben schon mal rausgearbeitet haben, mit mehr Kompetenz, mehr Kooperationen, vielleicht auch mal Events anzubieten, ohne dass man jetzt direkt an eine riesen Großveranstaltung denkt, sondern ja, wirklich Seminare mit Hundetrainern etc., um einfach Kunden ins Geschäft zu locken, dass das ein Schlüssel sein kann.
Ja, also bevor ich darauf auf die spannende Frage eingehe, von den Zahlen her, um das auch einzuordnen, ja, unser Worst-Case-Szenario ist nicht eingetroffen, aber tatsächlich, wir hatten im Jahr 2010 hatten wir gut 130.000 innenstadtrelevante Fachhandelsunternehmen, also tatsächlich diejenigen, die in den Innenstädten hier dann auch aktiv waren, und wir haben jetzt 2023 noch knapp 90.000, also sind tatsächlich auch 40.000 Unternehmen aus diesem Rennen in den Innenstädten ausgeschieden. Ich glaube, das ist das, was wir auch alle sehen, wenn wir durch Innenstädte laufen, dass eben gerade viele kleinere aufgegeben haben, dass man dann die Ketten haben sich noch ein bisschen besser dann auch gehalten. Also die Herausforderung ist groß, weil die Frequenzen, wie du es ja richtig gesagt hast, sind natürlich zurückgegangen. Und auch nachdem wir nach Corona ist in den letzten Jahren, haben wir natürlich auch wieder ein Revival erlebt an vielen Stellen. Trotzdem geht, wenn wir die Kurve legen, jetzt seit den 2000er Jahren, geht die Frequenz an den allermeisten Standorten weiter zurück. Also die Herausforderung bleibt. Wie kann ich dem entgegenwirken? Also ich glaube, das ist eine Kombination letztlich, zumindest bei denen, und das ja in den Innenstädten so, bei den Standorten, die dann letztlich auch in eine Sippenhaft genommen werden, wenn es um den gesamten Standort geht. Also da ist es ja die Frage, wie attraktiv ist so ein Gesamtstandort? Das ist ja überwiegend ein Thema, was wir bei Innenstädten hier diskutieren, was wir bei Shoppingcentern diskutieren. Wie attraktiv ist der Mix, den der Kunde dort vorfindet? Und da sind das die Elemente, die du genannt hast. Da ist es natürlich ganz klar, Gastronomie ist immer wichtiger geworden. Unterhaltung, Entertainment, Events ist wichtiger geworden. Sport, Freizeit möglich. Und das geht bis hin, dass ich versuche, dann eben Behördengänge zu kombinieren. Die Leute haben immer weniger Zeit. Wenn sie dann schon mal so einen Standort aufsuchen, dann möchten sie möglichst viel dann auch mit kombinieren. Wenn wir uns anschauen, Tierbedarf ist ja häufig auch ein Thema jetzt der grünen Wiese. Da sieht das ja ein Stück weit dann auch anders aus. Da wird ja ganz gezielt dann auch ein Händler angesteuert. Aber da sage ich eben auch, da muss das gelten, was ich eben auch sage. Produkt ist langweilig, also musst du mehr bieten. Und dann ist die Frage, was ist es mehr? Wir haben hier zum Beispiel ein Gartencenter ja dann auch in Köln. Das ist vor allen Dingen bekannt für das Café, das Palmencafé. Und das bietet schon mal da einen Anlass. Da gibt es eine wunderschöne Spielfläche für die Kinder, die man dort dann entsprechend hier dann mal beaufsichtigt, mehr oder minder dann mal frei rumtouren lassen kann. Man kann in einer schönen Umgebung hier einfach mal einen Kaffee zu ein Stückchen Kuchen oder Eis zu sich nehmen. Und dann kann man natürlich auf dem Rückweg dann auch noch auf dem Weg bis hin zur Kasse noch das eine oder andere dann noch mit einpacken, was man dann zu Hause für Garten oder Balkon dann auch gut nutzen kann. Das ist eine Möglichkeit. Wir hatten eben die Buchhandlungen angesprochen mit den Lesungen. Was ist ein Event? Jetzt wissen wir ja, und die gibt es ja auch bei euch in der Branche, es gibt dann Influencer, die man mal hier und sei es dann eben nur regionale Influencer, weil natürlich ist es für den Handel, mit den ganz Großen kommt man ja hier nicht mehr ins Geschäft, die sind ja zu teuer geworden. Aber es reicht ja ein Influencer für den regionalen Markt hier dann auch zu sein, den ich dann aussteuere. Kann ich mit dem irgendwo eine Veranstaltung machen? Kann ich mal was mit einer Marke machen? So wie wir es ganz selbstverständlich im hier Grillbereich erleben, dass dann natürlich so ein Weber-Grill oder andere, die kommen dann halt mal zu einem Händler und machen dann hier mal Showgrillen und zeigen, was sie an Produkten haben. Ich glaube, da gibt es, wir kennen das auch aus dem LEH, dass es dann Verkostungen gibt. Also in dem Fall wird man wahrscheinlich dann sein Tier ja dann mitnehmen, am besten für die Verkostung. Aber ich glaube, da gibt es schon einiges an Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich glaube, und das ist ja die Erfahrung, die wir ja haben jetzt aus den Filialsystemen, wo es Unternehmen gibt vor Ort, die als selbstständige Kaufleute agieren, und es gibt die sogenannten Regiebetriebe, die zentral gesteuert werden. Ein guter Kaufmann, ein selbstständiger Kaufmann ist immer überlegen im Vergleich zu den Regiebetrieben. Die Person macht den Unterschied vor Ort. Ich brauche jemanden, der als Unternehmer vor Ort agiert, der kundenorientiert agiert, der versteht, was die Kunden haben wollen, über das Produkt hinaus. Weil, wie gesagt, für das Produkt hinaus gibt es halt wenig Gründe inzwischen in der 24-7-Welt, wo ich sage, diese Sachen werden mir nach Hause geliefert. Ja, natürlich, es kann sein, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Wenn die Zustellkosten dann eben weiter steigen, kriegen wir vielleicht irgendwann mal die Situation, dass ich sage, ich kann es mir gar nicht mehr leisten, dass mir die Sachen immer nach Hause geliefert werden. Ich muss es mir aus Kostengründen abholen. Das ist ja tatsächlich was, da leben ja einige ganz gut davon, dass sie Click and Collect beispielsweise dann eben hier anbieten, wo man sagt, der Kunde kann zwar online was bestellen, aber er holt sich es im Laden ab. Warum sollte der Kunde das machen? Zwei Gründe. Manchmal ist es einfacher, weil man ja gar nicht zu Hause ist, wenn dann der Sackkatzenstreu angeliefert wird. Und das andere ist, ich gebe ihm einen preislichen Benefit. Er muss halt nicht bezahlen für eine Haustierbelieferung. Er kommt zu mir in den Laden. Und wenn er dann hier das Katzenstreu schon hier dann in seinen Kofferraum selber wuchtet, dann nimmt er halt vielleicht dann auch nochmal entsprechende Produkte vor Ort. Hier mit noch ein Leckerli hier, ein bisschen Futter da. Und insofern glaube ich, da gibt es Chancen, aber man muss es wirklich sich ganz genau aus der Kundenbrille anschauen, wo ist der Mehrwert? Das hattest du ja auch erwähnt für den Kunden.
Genau, also ich denke, es ist ein Stück weit Empathie und Einfühlungsvermögen dann schon wichtig sind, zu gucken, was will eigentlich mein Kunde oder was würde ich selbst als Kunde wollen. Also man kann ja auch mitunter dann mal von sich selbst und seinen ganz normalen Kundenbedürfnissen ausgehen. Und der Dr. Johannes Behrensen, der hat es mal in einem Vortrag kürzlich, den er bei uns auf einer digitalen Messe gehalten hat, sehr schön auf den Punkt gebracht mit seinen Erlebnissen pro Quadratmeter. Da hat er eben sehr schön dargestellt, wie man eigentlich von den großen Ideen kommend, weil manche, also ich bin dann auch immer ein bisschen eingeschüchtert, wenn ich die großen Formate sehe aus den USA oder aus England, Beispiele oder auch vom deutschen Markt, aus anderen Branchen. Aber wenn es gelingt, diese großen Ideen zu adaptieren und eben auf kleiner Fläche und vielleicht auch mit teils bescheidenen Mitteln umzusetzen, also so ein Influencer-Event oder dann eben, wie du es angesprochen hast, oder auf der anderen Seite vielleicht auch so einen kleinen Foto-Hotspot oder Fotospot, wo ich dann sagen kann, ich habe hier eine Möglichkeit, wo Leute dann einfach mal so ein Selfie für Instagram machen können. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache und auch ich bin dann schon weitgehend raus und zu alt dafür, aber es ist natürlich trotzdem eigentlich eine schöne Sache, sich dann einfach da rein zu versetzen und zu überlegen, wie kriege ich dann potenzielle Kunden in den Markt. Ich habe noch, bevor wir auf die Schlussgerade einbiegen, ich habe eine Bitte noch oder eine Anfrage, die mich noch umgetrieben hat. Du hast eben das Thema TikTok ganz kurz erwähnt, als es um das Thema Social Media insgesamt ging. Jetzt machen sich natürlich alle so ihre Gedanken, der neue TikTok-Shop, wie gehen wir damit um? Wie ist da so deine Sichtweise, deine Prognose? Sollte man dabei sein? Wie sollte man sich damit beschäftigen? Weil ich so den Eindruck habe, Social Commerce ist in manchen Branchen definitiv ein Thema, auch in Deutschland, nicht nur so wie in Asien vielleicht, aber ist ein Thema. In der Heimtierbranche ist es noch nicht so angekommen, wie ich mir das jetzt vielleicht vor 2 Jahren vorgestellt hätte.
Ja, das ist immer eine Frage, das ist eine sehr, sehr intelligente Frage. Es ist immer eine Frage, wie wir Geschwindigkeiten einschätzen. Du hast gesagt, es ist noch nicht so angekommen, wie du es erwartet hättest. Wenn ich so zurückdenke, das erste Mal, wo mir dieses Influencer-Thema klar wurde, war eine Veranstaltung, die ist jetzt bestimmt schon so 10 Jahre her. Die war bei Closed in Hamburg, also im Fashion-Bereich. Und schon damals haben wir es so diskutieren. Ich habe das da erst verstanden im Laufe der Veranstaltung. Wenn du da als Fashion-Label nicht mit den richtigen Influencern zusammengearbeitet hast, warst du eigentlich nicht wettbewerbsfähig. Das ist also eine Entwicklung, die ist ja gar nicht so neu jetzt mit dem Social Commerce. Nimmt einen langen Schwung. Facebook ist 2004 an den Start gegangen und wir haben schon relativ früh, denken wir an Instagram, ja diese Versuche gesehen, jetzt mit dem Quick-Checkout bei Insta damals, die Sachen besser zu verknüpfen, also aus Social-Media-Nutzung eigentlich Social-Commerce im eigentlichen Sinne zu machen. Jetzt hat das für eine Marke in vielen Fällen sehr schlecht funktioniert. Also vielfach haben wir gesehen, die Leute wollen halt eigentlich sich da nicht mit Käufen beschäftigen, sondern sie wollen sich erstmal da austauschen, sie wollen sich informieren, sie wollen halt sozial unterwegs sein. Und die Marken tun sich dann sehr schwer, weil es kommt dann, du hast einen relativ harten Bruch. Wir sehen aber, dass die Influencer sich da deutlich leichter tun. Da sehen wir jede Menge Influencer, die, auch wenn es da noch keinen TikTok-Online-Shop gab oder TikTok-Shop gab, die ja mit diesem Mechanismus durchaus sehr, sehr viel Geld verdient haben. Sie triggern den Kauf über den Social-Media-Kanal an und dann findet die eigentliche Transaktion halt irgendwo anders statt. Und hier sehe ich schon im Hintergrund, habe ja manchmal auch das Vergnügen oder alle 14 Tage das Vergnügen, sag ich mal, die Position zu wechseln mit dir. Also da bin ich ja der Host hier bei unserem Podcast Handelbar. Und ich hatte das in einer relativ frühen Folge mit dem Vertriebsgeschäftsführer von ThyssenKrupp Schulte diskutiert zum Stahlhandel. Hab gesagt, ihr habt doch bestimmt auch so einen Mr. Stahl. Da hatte ich eigentlich mehr so als Spaß gemeint, aber sagte ja. Auch die haben auch einen Influencer, einer, der den Handwerkern dann wieder und den Industrieunternehmen dann die Vorzüge von gewissen Stahlthemen hier dann auch näher bringt. Und deswegen glaube ich, die Entwicklung ist vielleicht an vielen Stellen nicht so schnell, wie man sie sichtbar, wie man sie häufig erwartet hat. Also ich hätte mir auch von dem Instagram-Checkout viel, viel mehr erwartet. Ich dachte, das verändert doch deutlich mehr, als dann passiert ist. Da ist ja gar nichts passiert, muss man sagen. Wir werden jetzt beim TikTok-Shop sehen. Das ist, wie gesagt, in Asien schon oder speziell in China natürlich ein ganz großes Thema. Es beginnt auch in den USA größer zu werden. Jetzt mal gucken, wie sich da die Entwicklungen dann auch abzeichnet. Ich bin mir sicher, dass es in Deutschland auch ein Thema wird. Und ich glaube, da ist eine Chance auch für die Branche und gerade eben für die kleinen Unternehmen. Da würde ich mal den Vergleich ziehen zum Fashion-Bereich. Wenn wir uns anschauen in der Pandemie, warum sind da viele Boutiquen besser durch die Pandemie gekommen als die Filialisten? Weil die zum Influencer geworden sind in ihrer Region, weil sie die Social-Media-Kanäle genutzt haben, um ihre Kollektion anzupreisen, um Geschichten zu erzählen, um die Geschichten. Und ich meine, das war ja am Eingang des Gesprächs, hast du das ja sehr schön im Bogen aufgespannt, in so einer emotionalen Branche wie dem Tierbedarf, da ist es doch sonnenklar, dass der Social-Media-Kanal ein wichtiger Kanal ist hin zum Kunden. Und den werde ich zunehmend besser und schneller hier dann auch in eine Transaktion dann auch einbringen können. Also die Empfehlung für TikTok-Shop ist auf jeden Fall ernst nehmen, auf jeden Fall schauen. Man kann auch niederschwellig mal probieren, das ist ja das Thema. Und man sollte diese Erfahrungen sammeln und dann eben in den Lernkurve reinkommen. Und ich bin mir ganz sicher, dass man damit perspektivisch sein Geschäft gut unterstützen kann. Das wird in vielen Fällen auch nicht ganz, ganz schnell gehen, weil man muss ja auch da erstmal Reichweite aufbauen. Aber wenn man mit einer gewissen Beharrlichkeit da auch dran geht, dann wird das, glaube ich, ein spannender Kanal.
Ja, also klasse, vielen Dank für die Einschätzung. Das ist sicherlich auch nochmal ein Learning oder eine wichtige Erkenntnis für viele, die jetzt zuhören und die denken, habe ich natürlich gehört, aber ich überlege noch oder bin noch zögerlich. Also auf jeden Fall mal ausprobieren. Und du hast es gesagt, das ist eben auch das Wunderbare, dass es eben so niedrigschwellig ist und man auch risikolos erstmal Dinge ausprobieren und testen kann. Wenn wir jetzt ja in die Zukunft gucken, der Blick in die Glaskugel, das ist immer ein Thema, das ich ja sehr gerne bediene oder mit dem ich mich gerne beschäftige, weil jeder von uns möchte natürlich ganz gerne nicht nur in Bezug auf Lottozahlen, sondern auch auf die geschäftliche Entwicklung wissen, wie geht's weiter? Die Lottozahlen kannst du uns jetzt nicht offerieren, aber deine Prognose jetzt vielleicht erstmal allgemein in Bezug auf das Konsumklima und den Handel und dann nochmal im Besonderen in Bezug auf die Heimtierhaltung. Wie wird es in den nächsten Wochen und Monaten aus deiner Sicht weitergehen? Und mir ist klar, dass eine Unwägbarkeit wie Corona damals niemand vorhersehen konnte und den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ebenfalls die wenigsten vorhergesagt haben, zu dem Zeitpunkt zumindest. Also mal alle Unwägbarkeiten beiseite gelassen, die uns morgen schon wieder die Dinge von heute in einem anderen Licht erscheinen lassen. Wie ist deine Einschätzung?
Ja, so ein bisschen, Stefan, ist es ja viel früher in der Schule, wenn zu viel Unbekannte in der Gleichung drin sind, dann ist es echt schwer, die dann auch aufzulösen. Also wenn du nicht nur mit X, Y und Z rechnen musst, sondern dann auch noch mit K, L, M, N und O und so weiter. Aber ich versuche es trotzdem mal. Was ich erwarte, weil wir tun uns tatsächlich von der Zahlenseite her kommen, das ist ja unsere DNA. Wir versuchen ja alles auf harten Fakten in der Vergangenheit dann, die wir vorliegen haben, auf die Zukunft zu übertragen. Und deswegen sind wir sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Wir reden in Szenarien und diese Szenarien kann ich dann noch so ein bisschen mit meiner Einschätzung dann, sag ich mal, gewichten und sagen, gut, was erscheint mir wahrscheinlicher? Also was wir für dieses Jahr erwarten, ist ja eine vergleichsweise stabile Seitwärtsentwicklung. Da erwarten wir jetzt nicht den Durchbruch, dass auf einmal alle sagen, oh super, und jetzt geht's ja aufwärts und jetzt da konsumiere ich mir wieder, da kommt wieder der nächste Hund ins Haus, hier dann rein, am besten gleich auch noch zwei. Das erwarte ich nicht, aber und das erwarten wir nicht. Wir erwarten aber eben auch nicht, dass jetzt die Preisentwicklungen noch wieder nach oben schnellen. Also ich glaube, auch dieses Thema stabilisiert sich jetzt in der Seitwärtsbewegung. Man kann hoffen, und das ist dann auch eine persönliche Hoffnung, die ich habe, und das sehen wir dann aber auch in den Szenarien, dass es ab nächsten Jahr dann auch wieder aufwärts geht insgesamt mit der Stimmung, auch mit der Wirtschaft, dass wieder ein Mechanismus nach oben in Gang gesetzt wird. Der wird dann dazu führen, sag ich mal, zu folgenden. Was wir sehen werden, ist, dass die Unternehmen, die halt jetzt sich gut positionieren in der Krise, dann überproportional erfolgreich sein werden. Und was heißt gut positionieren in der Krise? Ich glaube, Punkt eins ist, du musst jetzt einfach konsequent digitalisieren. Du musst in der Lage sein, letztlich einen Einblick zu haben an deine Kunden, in deine Kundenwelt, datenbasiert, in deine Produktwelt, datenbasiert. Das musst du haben. Ansonsten kannst du einfach keine Services anbieten, die Kunden aber heute einfach erwarten. Also wenn du nicht mitspielen kannst, wenn der Kunde dann liegt sonntags mit dem Tier, mit dem iPad auf dem Sofa und der möchte wissen, kann ich da am Montag vorbeifahren? Haben die das Produkt da? Da haben die es nicht da. Wenn du es nicht bieten kannst, dann wird er halt da nicht hinfahren, sondern er wird dann sagen, gut, dann lasse ich mir es halt liefern, dann bin ich auf der sicheren Seite. Also ich muss konsequent digitalisieren, das eine. Das zweite ist, es geht nicht, und das ist die große Gefahr jetzt, wo viele um Kunden kämpfen, und die einfachste Möglichkeit, Kunden zu gewinnen oder Kunden zu halten, ist der Preis. Da kann ich jetzt im Preis runtergehen und dann sehe ich ja immer bei Temu, boah, was sind die alle günstig, und da hauen die ran. Es kann immer nur einen Preisführer geben und vielleicht verdient noch nicht mal der Preisführer Geld. Du musst Preis-Leistungsführer sein. Das ist das, was wir lernen können von Amazon. Die haben ja gerade letzte Woche ja die neuen Zahlen dann auch veröffentlichen. Das ist Preis-Leistungsführerschaft. Wir alle wissen, die sind nicht die günstigsten. So haben sie angefangen, aber sind sie ja schon lange nicht mehr. Aber sie sind aus Sicht ihrer Kunden sind sie Preis-Leistungsführer. Und das muss ich sein. Das heißt, das Thema, was wir eben hier besprochen haben, es geht dann häufig darum, welchen Service-Level kann ich dann auch zusätzlich zum Produkt hier dann auch anbieten, und sagt der Kunde, gut, und das kennen wir ja auch alle, der ist vielleicht ein bisschen teurer, Aber es lohnt sich, bei ihm danach zu kaufen, weil irgendwas besser ist als bei einem anderen. Und das ist auch so mein dritter und letzter Punkt. Das geht einher mit der klaren Positionierung. Du musst dem Kunden halt einen klaren Grund geben, warum er bei dir einkaufen sollte. Und das heißt, im Bereich Tierbedarf, wo wir ja die großen Player haben wir ja alle genannt, ich muss dem Kunden einen Grund geben, warum er eben nicht online seinen Kauf tätigt, sondern dass er zu mir kommt oder wenn er einen Online-Kauf tätigt, dass er den bei mir tätigt. Und dann brauche ich, das hat mit Positionierung zu tun. Und auch da wieder, glaube ich, eine große, ist auch wieder so ein großes Wort. Und da denken viele an Strategieberatungen, an BCG und wie auch immer und tolle Matrizen und was. Es ist ganz simpel. Die meisten Kunden arbeiten ja hier dann in einem regionalen Raum auch hier. Und ich sage, die einfachste Definition von Marke ist, würde dem Kunden was fehlen, wenn es nicht mehr da wäre. Das ist eine ganz einfache Definition. Und in diesem Sinne muss ich einfach Marke sein. Der Kunde muss das Gefühl haben, wenn ich nicht mehr da wäre, wäre aber ganz schön schlecht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Problem von vielen Händlern, die verschwunden sind im Rückspiegel, dass uns das gar nicht so wahnsinnig als Kunden jetzt dann auch interessiert hat, weil die waren für uns nicht mehr Marke. Und da muss man ansetzen.
Ja, also der Mensch ist sicherlich da ein ganz, ganz wichtiger Faktor und die Persönlichkeit, die Identität. Und die schafft eigentlich auch nochmal das besondere Erlebnis in vielen Fällen und eben auch wirklich, dass etwas hängen bleibt und etwas schmerzlich hängen bleiben würde, wenn dann der Händler, die Händlerin nicht mehr vor Ort aktiv wäre. Also das auf jeden Fall, dem kann ich mich nur anschließen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei dir. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich könnte dir immer stundenlang lauschen und auch den Analogien. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor Jahren habe ich mal einen Vortrag von dir gehört. Da hast du auch Amazon bezeichnet damals als den Staubsauger, einfach ob des großen Sortiments und der Vielfalt, die da eben entsprechend angeboten wurde. Und ich denke, die Einschätzung jetzt nochmal zum aktuellen Stand, auch bei Amazon oder eben auch bei anderen Anbietern, die sind natürlich äußerst wertvoll und vor allen Dingen auch die Tipps, die wir jetzt bekommen haben. Und was ich toll finde, das ist auch so ein Fazit, das ich jetzt persönlich ziehe. Eigentlich muss man ja auch selbst als Einzelkämpferin oder als Einzelkämpfer keine Angst haben, weil es gibt genug Möglichkeiten, sich zu differenzieren.
Das war ein wunderbares Schlusswort, Stefan. Genauso ist es. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel, viel Spaß gemacht.
Mir ebenfalls. Vielen Dank und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Lauschen, fürs Zuhören. Und wir packen euch auf jeden Fall auch noch, das möchte ich nicht versäumen, einen Link in die Shownotes zum ECC und zum ECC-Club. Den kann ich persönlich euch nämlich nur sehr ans Herz legen. Ich habe schon einige Veranstaltungen besucht, in letzter Zeit zeitlich dann oftmals Kolleginnen und Kollegen dort hingeschickt. Aber ich habe mir fest vorgenommen, demnächst auch mal wieder persönlich vor Ort zu sein, weil man kann so viel an Erkenntnissen und an Kontakten mitnehmen. Also schaut euch das gerne mal an. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.